Deutschlandfunk Nova. Update.
Hier ist der Corona-Podcast. Ich meine natürlich der Podcast vom Update.
Ich glaube, dass man sich daran gewöhnen muss. Ich denke, dass es bestimmt Leute darauf gibt, die warten, dass es endlich wieder rausgehen kann. Aber ich glaube, wenn wir auch immer nur in der Zukunft leben und eben hoffentlich passiert das oder hoffentlich passiert das nicht, dann entfernen wir uns von uns selber. Und ich glaube, wenn wir uns an diesen Zustand gewöhnen und das Beste aus der aktuellen Situation machen, dann können wir auch so auf uns aufpassen, dass es uns damit am besten geht.
Das ist Sabrina. Sie gehört zur Corona-Risikogruppe und sie ist nicht alt. Sabrina ist 21 Jahre alt und hat eine Herz-Lungen-Krankheit. Wie es ihr jetzt geht und was sie uns anderen zu sagen hat, das hören wir hier gleich. Außerdem wird es bei uns um einen Corona-Impfstoff gehen. Also eigentlich wissen wir ja alle, soll es den frühestens 2021 geben. Aber vielleicht kann man da auch noch unkonventionelle Wege gehen. Was unkonventionelle Wege bedeutet, das besprechen wir hier auch in diesem Podcast gleich. Und es wird darum gehen, ob unser Internet jetzt unser ganzes Surfen packt. Aus dem Update-Team wird Johannes Döbbelt hier heute was darüber erzählen.
Ja, wir schauen uns mal an, wie das gerade so ist, wo ja viele von uns im Homeoffice sind, abends Videos streamen oder online Spiele spielen. Also ob der Traffic tatsächlich schon deutlich mehr geworden ist, seit die Corona-Krise da ist und wie viel das deutsche Internet eigentlich so aushält. Also ob da vielleicht noch ein bisschen was geht oder ob das Netz vielleicht irgendwann überlastet ist.
Und wenn ihr eine feuchte Aussprache habt, dann müssen wir spätestens jetzt auch daran arbeiten. Es kann nämlich Leben retten.
Auf jeden Fall mal trotzdem viel trinken. Also Salbeitee zum Beispiel hilft bei übermäßiger Speichelproduktion und einfach konstant die Schleimhäute feucht halten.
Das sagt Logopädin Astrid Hagenau. All das und mehr hier in den nächsten Minuten. Schön, dass ich in eurem Ohr sein darf. Ich bin Diane Hielsche.
Deutschlandfunk Nova.
Hi, wir sind's. Die Risikogruppe. Du hast gedacht, wir wären kettenrauchende Todkranke oder zumindest alt? Weit gefehlt. So lautet ein Post auf Instagram, der unter dem Hashtag Risikogruppe geteilt wurde. Viele Menschen fangen unter diesem Hashtag an, ihre Geschichten zu erzählen und wollen darauf aufmerksam machen, dass eben nicht nur sehr, sehr alte Menschen oder ältere Menschen mit Vorerkrankungen zur Corona-Risikogruppe gehören, sondern eben auch junge Menschen, zum Beispiel mit Behinderung oder Asthma oder anderen chronischen Erkrankungen. Und Sabrina ist 21, kommt aus Münster und auch sie gehört zur Risikogruppe. Sie hat nämlich eine Herz-Lungen-Erkrankung. Hallo erstmal.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein kann.
Wie geht's dir jetzt gerade in dieser Situation?
Aktuell geht es mir körperlich ganz gut, weil ich ja durch eine selbstgewählte Isolation mich ja möglichst gut schützen kann. Aber natürlich ist diese Situation natürlich auch eine emotionale Belastung für uns alle, weil wir natürlich vor den Bildschirmen sitzen und mitbekommen, was in der Welt, aber auch in unseren Communities so passiert.
Wo bist du gerade? Mit wem verbringst du gerade die Zeit?
Viel natürlich alleine. Ich bin aktuell bei meinen Eltern wieder eingezogen. Einfach dadurch, dass so kann zumindest meine Versorgung sichergestellt werden. Aber ich versuche trotzdem möglichst viel Kontakt zu vermeiden, weil meine Eltern natürlich für mich einkaufen gehen und ein Stück weit natürlich noch nach draußen Kontakt haben.
Jetzt ist es ja so, dass viele rumjammern und sagen, oh Mann, zu Hause bleiben ist so langweilig, ich will nicht, ich will raus und so. Ich meine, du bist das gewohnt, ne? Du machst das öfter, also nicht jetzt nur während der Pandemie.
Genau, also ich habe einen angeborenen Herzfehler und lebe mit einem halben Herzen. Und dieser Herzfehler führte dazu, dass ich viele Lungenkomplikationen habe. Und dadurch habe ich ein sehr kleines Spielraum zwischen Belastung und Überlastung. Das heißt, allein ein Tag in der Uni kann dazu führen, dass ich 2 Tage lang im Bett liege, weil meine Lunge so erschöpft ist. So, und deswegen bin ich aufgrund meines Gesundheitszustandes ja oft auch ans Haus gebunden oder gar im Krankenhaus. Und natürlich geht das Leben draußen weiter. Und deswegen finde ich es manchmal auch jetzt unverständlich, dass viele Menschen sich darüber aufregen. Klar, für deren ist das Rausgehen normal und das kann ich auch verstehen. Aber wenn doch draußen eh nichts passiert, können wir auch gar nichts verpassen.
Ja, allerdings. Eine normale Erkältung kann dich schon wochenlang auch ausnocken.
Genau.
Ne? Also das heißt, du bist oft allein.
Genau, ja.
Glaubst du jetzt, die Menschen gewöhnen sich dran? So wie du dich ja auch irgendwie dran gewöhnt hast?
Ich glaube, dass man sich daran gewöhnen muss. Ich denke, dass es bestimmt Leute darauf gibt, die warten, dass es endlich wieder rausgehen kann. Aber ich glaube, wenn wir immer nur in der Zukunft leben und eben hoffentlich passiert das oder hoffentlich passiert das nicht, dann entfernen wir uns von uns selber. Und ich glaube, wenn wir uns an diesen Zustand gewöhnen und das Beste aus der aktuellen Situation machen, dann können wir auch so auf uns aufpassen, dass es uns damit am besten geht.
Jetzt hast du eben selber gesagt, man sitzt vor dem Bildschirm und sieht, was da alles so auf einen einprasselt, irgendwelche genau. Panikmeldungen und so. Wie gehst du seelisch damit um?
Indem ich erstmal natürlich gucke, was ich konsumiere. So, erstmal gucke ich, welche Nachrichtensendungen höre ich mir an und natürlich auch, wem folge ich auf Social Media. Ich meine, es gibt auch Influencer, die jetzt darum werben, dass man jetzt super viel online shoppen kann, weil man ja jetzt so viel Zeit zu Hause hat. So, und deswegen gucke ich, dass ich einfach Leuten folge, die natürlich jetzt nicht die schlechten Nachrichten nacheinander raushauen, sondern Leuten, denen, die halt auch zeigen, dass das Leben zu Hause auch ganz okay ist und dass man die Zeit auch gut verbringen kann. Genau.
Hast du einen Appell an die Welt quasi?
Ganz viele, nein. Also ich glaube, der wichtigste ist, bleibt zu Hause und schützt euch, damit ihr alle um euch herum schützen könnt. Denn also wir alle sind nur ein kleiner Teil und wir sind sehr egoistisch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wird langsam mal Zeit, dass wir uns nicht als Einzelperson betrachten, sondern als kleiner Teil in einer großen Gesellschaft. Und deswegen würde ich gerne an mehr Solidarität und Menschlichkeit appellieren.
Dankeschön. Sabrina ist 21, kommt aus Münster. Sie gehört zur Risikogruppe. Sie hat eine Herz-Lungen-Erkrankung, ist also oft zu Hause, eben weil sie Risikogruppe ist. Und jetzt in der Corona-Pandemie ist das quasi alles noch viel, viel dramatischer. Und wir haben eben gehört, was sie zu sagen hat. Vielen Dank, Sabrina, auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeden Tag infizieren sich immer mehr Menschen in Deutschland, immer mehr Menschen sterben. Ich will jetzt auch gar nicht groß mit Corona-Zahlen kommen, weil die Kanzlerin hat es ja auch schon so schön gesagt, es sind ja keine Zahlen. Es sind ja unsere Eltern, es sind unsere Großeltern, es sind unsere Tanten und Onkel, unsere Partner. Und natürlich ist die Frage nach dem Impfstoff immer dringender, jeden Tag. Da wird geforscht, logisch wissen wir, aber in 12 bis 18 Monaten gibt es da erst was. In den USA wird allerdings schon ein Impfstoff an den ersten Freiwilligen erprobt. Trotzdem, das Robert-Koch-Institut sagt, nicht durchdrehen, wir wissen nicht, ob das alles funktioniert. Gestern äußerte sich Professor Christian Drosten, Chefvirologe der Charité, dass man eventuell auch unkonventionelle Schritte gehen muss bei der Impfstoffentwicklung, um dann eben schneller an einen Impfstoff zu kommen. Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori hat sich das Thema für uns angeschaut. Was bedeutet denn das unkonventionelle Schritte?
Naja, also das hatte Christian Drosten in dem Podcast erwähnt und er hat dabei aber auch betont, das soll jetzt so ein Schubs sein, auch mal in diese Richtung nachzudenken. Einfach, weil bisherige Modellrechnungen zeigen, ohne Impfstoff müssen wir eventuell diese Maßnahmen, die derzeit gelten, Schulschließungen, Geschäfte sind geschlossen, man soll so weit wie möglich zu Hause bleiben, infizierte Menschen, Verdachtsfälle und deren Kontaktpersonen müssen alle unter Quarantäne stehen und so, all diese Sachen müssten wir wahrscheinlich für 2 Jahre aufrechterhalten. Und das ist ja kaum denkbar eigentlich. Und deswegen sollte man mal diskutieren, wie kann man die Impfstoffentwicklung verkürzen? Gibt es da vielleicht Abkürzungen?
Was heißt denn eine Abkürzung?
Ja, von den ersten Versuchen im Labor bis zur fertigen Spritze beim Hausarzt, da liegen viele Schritte in der Impfstoffentwicklung. Da wird erst ein Impfstoffkandidat erforscht. Dann wird er in der Zellkultur erprobt, dann in Tieren und dann in einer kleinen Gruppe von Menschen, also so 10, vielleicht höchstens 100 Teilnehmer. Da wird geguckt, ist der überhaupt sicher? Wie stark sind die Nebenwirkungen? Und wirkt der? Also bilden die geimpften Menschen ausreichend Antikörper? Ist das alles gut, dann wird an einer größeren Gruppe Menschen weitergeprobt. Das sind dann so 100 oder auch 1000 oder mehr Freiwillige. Und diese klinische Erprobung, wie das genannt wird, wenn das an Menschen erprobt wird, die ist sehr wichtig, weil ein Impfstoff, der wird ja später an viele, viele, also an Millionen gesunde Menschen verimpft. Also wenn da gefährliche Nebenwirkungen auftreten, dann ist das kaum vertretbar, weil das sind viele Menschen und die waren ja vorher auch gesund. Naja, und wenn das alles jetzt abgehakt ist, dann müssen noch viele Fachleute die Studien zu diesem Impfstoff prüfen. Da ist dann einiges an Bürokratie zu erledigen, bis dann so ein Impfstoff auf den Markt kommt. Und an all diesen Schritten kann man theoretisch was machen. Also da an diesen Schrauben kann man drehen und zum Beispiel Schritte weglassen. Oder man lässt sie nicht nacheinander, sondern zeitgleich ablaufen.
Und das passiert jetzt gerade in den USA, ne? Also da werden jetzt Freiwillige, die bekommen schon einen Impfstoff, der wiederum noch gar nicht in Tierversuchen erprobt wurde.
Genau, dadurch will man Zeit sparen, aber das ist höchst umstritten. Das wird auch wirklich heftig diskutiert unter Fachleuten, weil damit steigt natürlich das Risiko für diese ersten Freiwilligen, dass da eine gefährliche Reaktion übersehen wird, die man sonst vorher in einem Tierversuch gesehen hätte. Also viele Wissenschaftler finden das gefährlich und nicht richtig.
In einem solchen Fall wie jetzt muss es ja aber Pläne für schnelleres Handeln geben, oder? Also jetzt mal abgesehen von diesen Risiken, die du eben erwähnt hast.
Ja, gibt es auch. Also man kann zum Beispiel an einer kleineren Gruppe Menschen als normalerweise den Impfstoff ausprobieren. Das ist auch so vorgesehen für Pandemie-Impfstoffe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber damals bei der Schweinegrippe, da hat man das auch gemacht. Also um da schnell einen Impfstoff zu bekommen, also in 3 Monaten und nicht erst in 6 oder 7 Monaten, da hat man an weniger Menschen erprobt, als normalerweise verlangt wird von den Behörden. Man hat aber auch später gesehen, dass bei manchen Menschen, nicht vielen, aber bei manchen, der Impfstoff zu einer Krankheit geführt hat, die heißt Narkolepsie. Das ist so eine Neuroerkrankung, die führt dazu, dass man so schnell plötzlich einschläft, zwischendurch, immer wieder. Das war nur bei wenigen, aber trotzdem, wenn eben etwas millionenfach verimpft wird, dann steigt auch die Zahl dieser Betroffenen.
Und wenn wir hier von Abkürzungen sprechen, dann will man diese Abkürzung über die Narkolepsie natürlich nicht nehmen. Kann man nicht vielleicht bei der Bürokratie irgendwas vereinfachen oder verkürzen?
Genau, auf jeden Fall. Und das kann man und daran wird auch jetzt schon gearbeitet. Schon vor Wochen hat man gesagt, wir müssen jetzt gucken, wie können wir das beschleunigen, also um Zeit zu sparen. Parallel dazu muss man sagen, es ist auch so, dass an diesem Impfstoff mit verschiedenen Ansätzen geforscht wird. Also es gibt zum Beispiel einen ganz neuen Ansatz. Bisher impft man ja mit einer geringen Menge von dem Virus oder zumindest einem Teil des Virus, gibt man in unseren Körper, damit der dann seine Abwehr anschmeißt und Antikörper bildet, die das Virus dann bekämpfen. Dieser neue Ansatz, da wird nicht ein Teil von dem Virus, sondern nur Erbgut von dem Virus gespritzt, also ein Teil von dem Virus-Erbgut. Das gelangt dann direkt in so eine menschliche Zelle und da wird dann ein Protein von dem Virus gebaut quasi und darauf stürzt sich dann sofort die Abwehr von unserem Körper. Der Vorteil ist von diesem neuen Ansatz, er wirkt schneller und wahrscheinlich wäre es sogar kostengünstiger. Der Nachteil ist, man forscht schon länger an dieser Idee, die so gut klingt, aber bisher ist da noch kein einziger Impfstoff draus entstanden. Also es hat in der Krebsbehandlung Erfolge gegeben mit dieser, in einigen Fällen mit diesem Prinzip, aber man weiß nicht, klappt das nicht. Und deswegen wird weltweit gerade an verschiedenen Ansätzen, an verschiedenen Impfwirkstoffen geforscht. Und irgendwann setzen sich Experten dann hin, wahrscheinlich ist die Weltgesundheitsorganisation dann auch dabei, und dann sagt man, okay, und dieser Kandidat hier, der ist es, der ist am besten, den nehmen wir jetzt. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwie produziert, hoffentlich nächstes Jahr.
Welche Fragen habt ihr, das haben wir euch gefragt, damit wir die Fragen dann an Christina Sartori weiterleiten können. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, unsere Corona-Expertin. So, ganz wichtige Frage, die immer wieder auftaucht. Ja, Bayern hat sie heute angekündigt, sie wird auch bundesweit diskutiert. Natürlich die Ausgangssperre, alle wollen wissen, wird sie kommen oder nicht. Wann könnte sie denn überhaupt was bringen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, sie wird irgendwann kommen, ab wann kann man dann sagen, okay, jetzt hilft's, jetzt wirkt's?
Ja, also nicht gleich 2 Tage später, ne? Also generell sieht man den Effekt von so einer Maßnahme erst nach 10 bis 14 Tagen, weil zwischen sich anstecken und krank werden, da liegen schon 5 bis 10 Tage, manchmal sogar 14 Tage. Dann dauert es noch ungefähr 2 Tage, bis so eine neue Erkrankung dann in der Statistik vom Robert-Koch-Institut landet. Einfach durch diese Meldekette. Also der Arzt meldet es dem Gesundheitsamt, das meldet es dem Landesgesundheitsdienst und der dann dem RKI. Das heißt, wenn jetzt ab diesem Wochenende in Bayern sich weniger Menschen anstecken, dann sieht man das erst in mehr als einer Woche frühestens an den offiziellen Zahlen. Und ob und wie viel generell eine Ausgangssperre was bringt, dazu gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen Daten bisher, weil die wird ja immer zusammen mit anderen Maßnahmen verhängt. Also gleichzeitig Schulen zu, Geschäfte zu, quasi öffentliches Leben zu. Da ist es ja kaum möglich zu erkennen, wie groß ist jetzt der Effekt der Ausgangssperre im Vergleich zu den anderen Maßnahmen.
Aber es ist ja so, selbst wenn es eine Ausgangssperre gibt, dann darf man ja immer noch raus zum Einkaufen zum Beispiel, ne?
Ja, das ja, aber ansonsten die weiteren Regelungen, die sind ja unterschiedlich. Das wird ja vom jeweiligen Bundesland dann konkret beschlossen. Ob man dann jetzt noch seine Oma im Heim besuchen darf oder gar nicht mehr, wie gut triftig der Grund sein muss, um rauszugehen, ob man mit der Familie noch rausgehen darf. Also ich muss sagen, wenn ich mir vorstelle, ich darf jetzt wirklich nur noch zum Einkaufen rausgehen oder zur Arbeit und nicht mehr einfach so mal rum um den Block schlendern, das fände ich schon belastend. Aber man muss jetzt einfach abwarten, was die Bundesländer da einzeln beschließen.
Und was passiert dann danach?
Naja, es wird sicher immer wieder geguckt, können wir die Maßnahmen lockern? Halten sich genügend Menschen jetzt auch ohne Ausgangssperre daran, sich von anderen Menschen fernzuhalten? Heute hat auf der Pressekonferenz Professor Lothar Wieler, der Präsident vom Robert-Koch-Institut, ja noch festgestellt, zurzeit nehmen noch zu wenige Menschen das Ganze ernst. Wenn sich das ändert, dann würde man die Ausgangssperre denke ich, wieder aufheben. Hoffentlich, sicherlich.
Naja, wahrscheinlich muss man sie erstmal verhängen, damit die Leute das ernst nehmen, oder? Weil ich habe auch den Eindruck, es wird Frühling, alle wollen irgendwie im Park abhängen und ein Bier trinken. Wie laufen denn die Vorbereitungen jetzt in den Kliniken aktuell?
Auf Hochtouren. Also das heißt auch, da gilt zum Beispiel die Devise, wer als Arzt oder Pflegepersonal keine Symptome zeigt, der arbeitet. Egal, ob er aus Tirol oder Italien kommt. Und man kann auch nicht mehr jeden Arzt oder Ärztin, der aus Tirol oder Italien kommt, einfach mal so testen. Dazu sind die Kapazitäten nicht mehr da. Dienstreisen sind in der Regel schon länger verboten für Ärzte und Ärztinnen. Es wird sogar laut überlegt, ob notfalls auch Ärzte und Ärztinnen, die infiziert sind, weiterarbeiten können oder sollen. Und es wurden jetzt auch die Personaluntergrenzen aufgehoben. Das heißt, es gab eigentlich so Mindestgrenzen, dass eine Station nur dann offen sein kann, wenn so und so viele Leute da zur Verfügung stehen, die an Pflegepersonal und an Ärzten. Das hat man jetzt aufgehoben, damit nicht eine Station dicht machen muss, wenn sie unter diese Mindestgrenze rutscht. Also in den Krankenhäusern, da stellt man sich jetzt sofort auf eine harte Zeit mit maximaler Belastung ein.
Und ein Thema noch, wir haben gestern übers Händewaschen versus Desinfizieren gesprochen und gesagt, Seife hilft gegen Viren besser als Desinfektionsmittel. Eigentlich müsste die Seife ausverkauft sein. Da kam dann ein Einspruch von Julia Weinzierl bei Facebook und sie schrieb, Seife würde nur gegen behüllte Viren helfen, dazu gehört Corona. Es gäbe aber passende Desinfektionsmittel, die gegen alles helfen. Was sagst du dazu?
Also, wichtig, jetzt zum Merken. Händewaschen mit Seife reicht in dieser Corona-Krise. Aber bitte gründlich. Es wirkt nur, wenn man es gründlich macht. Desinfektionsmittel geht auch, aber auch bitte gründlich. Und es muss das Richtige sein. Also es sollte dann draufstehen, begrenzt Viruzid, damit es gegen diese Coronaviren hilft. Eigentlich aber, Desinfektionsmittel sollten für Krankenhäuser, für Praxen, für immungeschwächte Menschen und so weiter vorbehalten werden, weil die wirken gegen mehr Bakterien und Viren als Seife. Für dich und mich, wir können Seife nehmen, das schützt gut gegen Corona, alles ist gut, die ist auch noch erhältlich. Natürlich, wenn man unterwegs ist und kein tragbares Waschbecken dabei hat, dann ist Seife ein bisschen ungünstig. Da ist es günstiger, wenn man Desinfektionsmittel dabei hat. Aber in der Regel reicht es, wenn man sich gründlich mit Seife die Hände wäscht.
Aber gründlich und lange und nicht so wischiwaschi, das dürfte jetzt zumindest angekommen sein. Dankeschön auf jeden Fall, Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland ist online quasi ständig. Wir sitzen im Homeoffice, wir schicken Dateien von A nach B, wir machen Videokonferenzen, wir gucken abends oder womöglich auch schon tagsüber Serien. Wir sind in den sozialen Medien unterwegs, wir zocken vielleicht auch noch mit anderen online. Wenn man die Leute schon nicht persönlich treffen soll, dann halt im Netz. Und wir haben ja auch über Tag sind wir auch immer im Kontakt mit euch. Und manche Hörer haben uns auch geschrieben, dass sie Geburtstage sogar feiern über Online-Konferenzen und so. Aber die Frage ist, ob das Netz das alles aushält. Also das Internet in Corona-Zeiten, geht das überhaupt noch? Netflix und YouTube haben inzwischen auch schon angekündigt, deswegen die Qualität ihrer Videos drosseln zu wollen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat all das, ebenfalls im Homeoffice natürlich, für uns recherchiert. Johannes, wie stark ist denn die Internetnutzung in den letzten Tagen angestiegen?
Na, schon deutlich. Also Vodafone zum Beispiel sagt, dass jetzt am Mittwoch 30% mehr als an normalen Tagen gesurft wurde. Das gilt für das Internet, das übers Festnetz läuft. Beim mobilen Internet geht die Nutzung allerdings zurück. Also da merkt man einfach, dass gerade mehr Leute zu Hause im WLAN surfen, als jetzt unterwegs mit dem Handy. Und auch ganz spannend, bei Vodafone und auch bei der Telekom ist die Sprachnutzung um 50% gestiegen. Also wir telefonieren einfach deutlich mehr als sonst. Und auch in den sozialen Medien ist mehr los. Also Facebook sagt, dass das Netzwerk im Moment noch stärker genutzt wird als zu Silvester und Neujahr, wo sich sonst viele Leute ja gegenseitig ein frohes Neues wünschen da.
Was hat denn das jetzt alles für Auswirkungen zum Beispiel auf diese Videokonferenzen? Die sind ja wahrscheinlich auch mehr geworden über Tag, ne? Konferenzen und so werden jetzt nur noch so gemacht.
Ja, die sind deutschlandweit innerhalb einer Woche auch um die Hälfte angestiegen. Das sagt der Betreiber des weltgrößten Internetknotens in Frankfurt, ist der D6 ist der Name. Das ist ein großes Rechenzentrum und gewissermaßen so die wichtigste Internetschnittstelle in Deutschland. Und die sagen eben da auch, der gesamte deutsche Datenverkehr hat sich seit der vergangenen Woche erhöht. Zum Beispiel auch beim Online-Gaming, das kann man messen, da gibt es eine Zunahme von 25% beim Gaming.
Und wie gut kommt jetzt das Netz mit all dem klar?
Also Telekom und Vodafone sagen, die Netze sind im Moment stabil. Wir kommen gut damit klar. Die Telekom hat auch schon im Januar einen sogenannten Notfall- und Pandemieplan aktiviert. Das heißt zum Beispiel, dass es da mehrere Teams gibt, die so unabhängig voneinander arbeiten und sich so gegenseitig nicht anstecken können. Laut dem Konzern beobachten die Mitarbeiter das Netz im Moment auch sehr, sehr genau und gehen auch so mögliche Szenarien für die nächsten Wochen durch, falls die Auslastung der Netze dann noch stärker steigen sollte. Und der Betreiber des Internetknotens in Frankfurt, der sagt, wir haben sowieso immer, also auch ohne Corona-Krise, noch ordentlich Kapazitäten frei. Die sagen, selbst wenn jetzt alle Firmen Europas ausschließlich Homeoffice machen würden und wenn nebenher auch noch die Fußball-EM übertragen würde, selbst dann könnte der Internetknoten noch für eine reibungslose Verbindung sorgen. Und ganz ähnlich schätzt das auch Alexander Spier ein, der ist Redakteur bei Heise Online.
Wenn man so 20-50% mehr Traffic feststellt, es ist noch kein Problem, man kommt da gut hinterher und die Netzkapazitäten geben das auch her. Von da muss man sich erstmal keine Sorgen machen.
Trotzdem haben ja aber jetzt die EU-Kommission und Netflix miteinander gesprochen, ne? Was ist da rausgekommen?
Ja, Netflix hat angekündigt, die Bitraten, also letztlich die Qualität seiner Videos zu senken. Das soll ungefähr 25% des Netflix-Datenverkehrs in europäischen Netzen einsparen. Und heute Morgen hat dann auch YouTube gesagt, wir ändern was. Und zwar sollen die Videos da standardmäßig in schlechterer Qualität laufen. Also SD statt HD. Habe ich gerade auch mal ausprobiert, war bei mir tatsächlich so. Allerdings kann man, wenn man will, die Qualität dann trotzdem noch manuell wieder auf die höchste Stufe stellen. Ob das jetzt die Netze wirklich spürbar entlastet, müssen wir natürlich mal abwarten. Hat auf jeden Fall Potenzial, denn Videostreaming verursacht schon ziemlich viel Traffic, zum Beispiel jetzt auch im Vergleich zu den ganzen Homeoffice-Anwendungen, die im Moment so laufen, sagt Alexander Spier.
Das Videostream und das Gaming und solche Sachen, die verbrauchen auf jeden Fall mehr Bandbreite, weil die einfach viel mehr auf Qualität ausgelegt sind. Also so ein Meeting benutzt halt auch natürlich gewisse Bandbreite, aber es ist eben, die Qualität ist gar nicht so hoch, weil damit die Dienste selber gar nicht überlastet werden. Auch so Sprachanrufe und solche Geschichten, das ist dann eben doch eher eine Sache, die dann eben im Büro nicht so viel frisst wie jetzt ein kompletter Gaming-Stream.
Ja, und auch die Statistik dazu ist ganz interessant. Also Videostreaming macht nämlich rund 60% des gesamten Traffics, des gesamten Downstream-Traffics im Netz aus. Das heißt, 60% dessen, was aus dem Internet auf PCs, auf Smart-TVs und so weiter fließt, das kommt nur von Videos.
Aber sagen wir mal, der Datenverkehr durch Streaming oder Gaming oder so steigt immer noch weiter an, weil dann immer mehr Leute dann doch zu Hause bleiben endlich. Mhm. Und das Netz wäre dann wirklich irgendwann überlastet. Hat die Politik dann irgendwelche Möglichkeiten, da einzugreifen?
Also eigentlich ist das nicht erlaubt, dass bestimmte Dienste jetzt im Netz bevorzugt oder benachteiligt werden. Das verbietet die sogenannte Netzneutralität laut EU-Recht. Aber für Krisenfälle gibt es Ausnahmen. In Notsituationen wie im Moment könnte die EU tatsächlich eingreifen und dann eben das Videostreaming einschränken oder auch ganz blockieren, sodass dann die wirklich wichtigen Dinge weiterlaufen. Also dass zum Beispiel Kliniken, Labore oder Forschungseinrichtungen dann weiter ihre Daten austauschen können übers Netz.
Aber hätte Fahrradkette, jetzt sind die Netze stabil. Alles in Ordnung, sagen die deutschen Provider. Sehr gut. Auch wenn wir im Moment deutlich mehr im Netz sind, natürlich mehr streamen, mehr spielen und auch mehr telefonieren. Netflix und YouTube haben angekündigt, die Qualität ihrer Videos zu senken. Es ist aber alles stabil. Johannes Döbbelt, vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wollen jetzt aber über Geld reden. Nikolas, wir wollen über die ganzen Zuschüsse und Darlehen für Selbstständige sprechen. Milliardensummen wollen da die Bundesländer bereitstellen, auch die Europäische Zentralbank. Aber die Frage ist, die man sich jetzt vielleicht stellen könnte in diesen Tagen auch, wie funktioniert das? Wo kommt denn das Geld eigentlich her? Ne? Also gucken wir mal erstmal nach Deutschland. Also wenn jetzt der Bund und die Länder Geld bereitstellen, um damit Firmen billige Kredite zu geben, woher nehmen die selbst das Geld?
Ja, das Geld liegt jetzt nicht einfach mal so auf der hohen Kante. Erinner dich, immer wieder ist ja die Rede von der schwarzen Null. Das heißt, Ausgaben und Einnahmen haben sich jetzt eigentlich immer so die Waage gehalten. Ein bisschen was hat man auf der Kante, aber den Großteil wird man finanzieren müssen, überhaupt keine Frage. Also das heißt, unser Staat macht Schulden, muss Schulden aufnehmen. Es gibt, das Handelsblatt berichtet das gerade vor ein paar Minuten, einen Nachtragshaushalt. Das heißt, man wird 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, damit man das in irgendeiner Form finanzieren kann. Wo kriegt man das Geld her? Am Kapitalmarkt, wie es so schön heißt. Da gibt man Bonds, Staatsanleihen aus. Das ist quasi wie der Kredit für einen Staat. Und dann hofft man, dass viele auf den Zug aufspringen und dem Staat Geld leihen. Wobei man sagen muss, Deutschland ist kreditwürdig. Wir bekommen immer Geld und müssen zum Teil sogar weniger zurückbezahlen, als wir aufnehmen zurzeit.
Aber wenn das jetzt alle Staaten machen, dann haben wir ein Problem, oder?
Wenn das alle Staaten machen, also alle Staaten machen das natürlich, aber die müssen eben unterschiedlich hohe Zinssätze bezahlen und es gibt immer Anleger, die Bonds kaufen, überhaupt keine Frage. Wie gesagt, das ist immer die Frage der Zinsen. Je schlechter die Kreditwürdigkeit ist, das heißt, solche Länder wie Griechenland oder Italien müssen echt richtig viel Geld dafür bezahlen. Das ist wie bei uns auch, wenn wir zur Bank gehen, wir sind nicht kreditwürdig, dann verlangt die ganz hohe Zinsen. Wer nichts hat, muss noch hohe Zinsen bezahlen und wer richtig reich ist, zahlt in der Regel relativ günstige Zinsen und so geht es Deutschland eben auch.
Bis Jahresende soll die Europäische Zentralbank 750 Milliarden Euro in die Hand nehmen und dafür Anleihen kaufen. Und das hilft dann der Wirtschaft.
Und das hilft der Wirtschaft. Das sind am Ende gar nicht 750 Milliarden Euro, sondern 1,1 Billionen Euro, die da zusammenkommen in diesem Jahr. Und das hilft auf zweierlei Arten. Zum einen kaufen sie Staatsanleihen, das, was ich eben gesagt habe. Die Länder, die eigentlich ganz hohe Zinsen zahlen müssen, Italien, Griechenland, denen werden jetzt eben quasi die Staatsanleihen so abgekauft, die bekommen ihr Geld viel, viel günstiger. Das hilft erstmal den Staaten, sich zu finanzieren. Und zum Zweiten kauft die Europäische Zentralbank auch Unternehmensanleihen. Das ist einfach so, dass Firmen zurzeit wirklich Schwierigkeiten haben, viele Firmen bei ihren Banken noch Kredite aufzunehmen, Geld zu bekommen. Und in diese Lücke springt die Europäische Zentralbank rein, dass sie einfach sagt, wir versorgen auch die Unternehmen mit Geld. Allerdings sucht die EZB ganz genau aus, wem sie Geld gibt. Also es bekommt nicht jeder, der gerade mal kurz vor der Insolvenz steht, Geld von der Europäischen Zentralbank.
Aber trotzdem noch mal ganz naiv gefragt, wenn jetzt wirklich alle Länder Geld brauchen. Und so sieht es ja aus, dass das demnächst so ist. Ist das dann nicht einfach mal irgendwann alle? Also jetzt Zinsen hin oder her, weil die Zinsen sind ja dann in der Zukunft ein Thema. Jetzt, im Jetzt, ist da das Geld alle?
Das ist das Schöne. Wenn wir zwei Zentralbank wären oder Europäische Zentralbank oder Notenbank, dann könnten wir jetzt einfach an den Drucker rennen und könnten uns das Geld drucken, denn die haben die Lizenz dazu. Hat man auch früher gesagt, die werfen einfach den Drucker an. Heute ist das natürlich nicht mehr so. Heute drucken die keine Scheine. Heute ist alles virtuell. Heute ist alles digital. Aber die Europäische Zentralbank kann das, so wie die amerikanische Notenbank zum Beispiel Dollar drucken kann, ist auch übrigens eine Hauptaufgabe der Europäischen Zentralbank, so ein bisschen die Geldmenge zu steuern, die da unterwegs ist, hat was zu tun mit Zinsen, mit der Inflation, also der Preissteigerung und so weiter. Aber das ist der Job der Europäischen Zentralbank, eben auch aufs Geld zu achten und auch zu drucken, wenn es notwendig ist.
Aber wenn man wie wild Geld druckt und in Umlauf bringt, dann wissen wir ja auch, dann könnten die Chancen auf eine, Chancen, Risiken in dem Fall natürlich auf eine Inflation steigen.
Die Risiken einer Inflation steigen. Also erstmal ist es so, dass wir eine Preissteigerung eigentlich haben wollen von 2%, weil wenn wir glauben, der Fernseher wird morgen ein bisschen teurer, dann kaufen wir ihn eigentlich ganz gerne heute noch. Und deswegen hat man so eine leichte Preissteigerung, knapp 2%, eigentlich ganz gerne. Sollte die Europäische Zentralbank immer hinkriegen, kriegt sie nicht hin seit ungefähr 10 Jahren. Wir liegen immer deutlich drunter. Und tatsächlich ist es aber so, wenn ganz viel Geld unterwegs ist und die Sorge ist eben auch schon da, das Angebot schmilzt ja gerade so ein bisschen zusammen, weil die Lieferketten nicht so richtig stehen jetzt in der Corona-Krise und so weiter, dass auch schon viele sagen, wenn ganz viele Leute ganz viel Geld haben und es ist nur noch wenig Ware da, was passiert dann? Die reißen sich um die Ware, die steigern die Preise, treiben sich gegenseitig hoch und das kann dann auch zu einer hohen Inflation führen. Aber davon sind wir noch ganz weit entfernt.
Okay, haben die EU und die EZB sonst noch andere Werkzeuge, um Staaten und Firmen irgendwie zu helfen?
Naja, wir haben ja, das wissen wir alle, jeder, der ein bisschen spart, weiß das, du kriegst keine Zinsen mehr für dein Geld. Das heißt, die Zinsen sind schon bei null. Eigentlich ist das so ein gutes Mittel der Zentralbank. Klar, man könnte natürlich noch mehr Geld drucken, noch mehr Staatsanleihen und Unternehmensanleihen kaufen. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Man wird irgendwann die Zinsen vielleicht auch unter null drücken. Das heißt, wenn wir Geld aufnehmen, auch bei unserer Bank, müssen wir weniger zurückbezahlen, als wir aufgenommen haben. Das wären noch Möglichkeiten, die man sich hat. Es gibt auch noch einen sogenannten Einlagenzins, der steht schon bei Minus. Den müssen Banken bezahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank deponieren. Man möchte es einfach den Druck auf die Banken erhöhen, dass sie das Geld dann verteilen, lieber als Kredit und eben nicht horten und so weiter. Also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, aber so richtig groß ist das Werkzeug der EZB nicht mehr.
Aber wir lernen horten auf keinen Fall, weder Klopapiernudeln noch Geld. Dankeschön, Nicolas Lieven. Er ist übrigens, was ich eben nicht gesagt habe, Wirtschaftsjournalist, deswegen haben wir mit ihm darüber geredet. Das heißt, er weiß schon, was er sagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jeder Tropfen kann uns krank machen. Vor allem, wenn dieser Tage, dieser Tropfen direkt aus dem Mund unseres Gegenübers kommt. Da ist es natürlich schwierig, wenn wir eine feuchte Aussprache haben, weil wir müssen ja jetzt alle auch Verantwortung für uns übernehmen und für das, was wir so tun, im Außen und im Innen. Aber wenn wir das wissen, dass wir eine feuchte Aussprache haben, dann gibt es ja schon was, was wir dagegen tun können. Und das wollen wir jetzt besprechen mit Astrid Hagenau. Sie ist Logopädin und solche Fragen sind ja quasi ihr Job. Hallo.
Hallo. Solche Fragen sind mein Job. Genau.
Woran liegt es denn eigentlich, dass manche Leute mehr spucken beim Sprechen als andere?
Kann diverse Ursachen haben. Also erstens mal kann es natürlich sein, dass der eine mehr Speichel produziert als der andere. Es kann aber auch einfach sein, dass ich zum Beispiel einfach weniger Kontrolle über meine Sprechwerkzeuge habe. Und das wäre auch zum Beispiel ein erster Schritt, daran zu gehen und zu gucken, woran liegt es eigentlich? Also was ist eigentlich bei mir die Ursache, dass ich eine feuchte Aussprache habe?
Gibt es denn bestimmte Leute, die davon ganz besonders betroffen sind?
Es gibt sicherlich neurologisch betroffene Leute, die durch Medikamenteneinnahme beispielsweise mehr Speichel produzieren als andere. Ne? Also es kann einen medizinischen Hintergrund haben und es kann aber auch einfach sein, dass ich einfach weniger trainiert bin beim Sprechen und deshalb eine feuchtere Aussprache habe.
Ist das komisch und faszinierend, ne? Während du das sagst, habe ich das Gefühl, mehr Speichel plötzlich zu produzieren, obwohl ich darüber noch nie genau. in meinem Leben nachgedacht habe.
Genau. Aber genau das, ne? An bestimmten, manche Leute haben das einfach auch nur in bestimmten Situationen, dass sie mehr Speichel produzieren oder weniger.
Und können wir das irgendwie beeinflussen, ob wir eine feuchte Aussprache haben oder nicht?
Genau, also wichtig ist mal, dass ich, wenn ich zu einer feuchten Aussprache neige, mal darauf achte, dass ich nicht noch vor einem Gespräch dann Dinge zu mir nehme, die die Speichelproduktion anregen. Ne, das heißt also, dazu gehören saure Speisen, salzige, die regen die Produktion von diesem wässrigen Speichel an. Und natürlich macht es auch Sinn, dann nicht vorher noch ein Bonbon zu lutschen und Kaugummis zu kauen. Ne, so kann ich dann schon mal vermeiden, dass nochmal zusätzlich Speichel produziert wird.
Also, was mache ich stattdessen?
Stattdessen auf jeden Fall mal trotzdem viel trinken. Also Salbeitee zum Beispiel hilft bei übermäßiger Speichelproduktion und einfach konstant die Schleimhäute feucht halten. Und gleichzeitig aber auch mal einen Blick auf die eigene Sprechweise zu werfen.
Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das beobachten?
Genau, also ich könnte zum Beispiel, erster Tipp, Pausen machen, mal einfach loslegen, sich beobachten und ein Bewusstsein schaffen. Was habe ich eigentlich für eine Sprechweise? Bin ich jemand, der dazu tendiert, Bandwurmsätze zu machen? Oder mache ich vielleicht schon Pausen? Und diese Pausen dann auch wirklich zu nutzen, um zu atmen und den Speichel wegzuschlucken.
Und hat es auch was damit zu tun, also du hast gesagt, wie schnell ich spreche, ist wichtig und eben Pausen machen, aber auch mit der Lautstärke?
Ja, absolut. Ich würde auch jedem raten, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, Lautstärke zu vermeiden, weil ich einfach mehr Muskelanspannung reinbringe. Und meistens sind ja dann auch noch Emotionen dahinter. Und ich tendiere dann eh schon dazu, ne, einen Schritt auf den anderen zuzugehen und demjenigen sozusagen meine Worte ins Gesicht zu spucken. Also das lieber weniger. Und man hat auch einfach ein bisschen mehr Kontrolle über seine Sprechwerkzeuge, wenn man etwas leiser spricht und etwas langsamer.
Aber stimmt, das ist mir auch persönlich aufgefallen, wenn man irgendwie ganz besonders emotional ist, dann kommt es auch, selbst wenn man normalen Speichelfluss hat, manchmal vor, dass man sagt, huch, oh, Entschuldigung, ich habe dich angespuckt.
Ganz genau. Ne, deshalb das lieber in den Tagen vermeiden.
Alles klar. Dankeschön auf jeden Fall für die Tipps und Tricks. Astrid Hagenau war das. Sie ist Logopädin und wir haben besprochen, wie wir selber alle unseren Speicherfluss dieser Tage noch ganz besonders unter Kontrolle haben. Also auch in Nicht-Corona-Zeiten ist es eklig, angespuckt zu werden. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber jetzt ist es halt quasi lebensgefährlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.